Deutschlandfunk. Hintergrund. Rechte Räume. Wie Kommunen mit rechtsextrem genutzten Häusern umgehen. Von Timo Stukenberg.
Ein wackeliges Handyvideo im Selfie-Modus. Martin Sellner spricht in die Kamera. Er steht im sogenannten Zentrum Chemnitz, der extrem rechten identitären Bewegung, einer Gruppierung, die islamfeindliche, rassistische und demokratiefeindliche Positionen vertritt. Martin Sellner ist der prominenteste Vertreter der identitären Bewegung Österreichs und tritt auch in Deutschland als Redner auf, so wie in Chemnitz Ende Februar. Draußen demonstrieren an diesem Abend rund 260 Menschen gegen seinen Auftritt.
Es war ein klasse Abend mit klasse Leuten. Geniales Zentrum hier, also alle Leute aus Chemnitz und Umgebung kommen hier vorbei. Echt schön, ja, alles voller Flaggen. Hier gibt es auch Falks Europa-Merch zu kaufen.
Bei dem sogenannten Zentrum handelt es sich um eine Ladenfläche im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Auf dem Video sind lediglich ein paar Bilder an der Wand und Flaggen an der Decke zu sehen. Auch eine Flagge der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, hängt dort. In einem Regal liegen T-Shirts von extrem rechten Versandhandelplattformen. Bei seinem Besuch in Chemnitz macht Sellner keinen Hehl daraus, welche Rolle die Immobilie in seiner politischen Strategie spielen solle. Dem Deutschlandkurier, einem AfD-nahen extrem rechten Portal, sagt er, mit Blick auf die AfD und andere rechte Parteien:
Ich glaube, eine Partei ohne Vorfeld hinkt. Die Partei ist nur ein Teil des rechten Lagers. Es braucht auch patriotische Jugendzentren und patriotische Streetworker wie David und Vincenzo, die das hier aufgebaut haben.
Gemeint ist unter anderem Vincenzo Richter, führender Kader der Chemnitzer identitären Bewegung. Seine Unternehmergesellschaft hat die Immobilie gekauft. Hinter verschlossenen Türen sollen dort Stammtische, Barabende und Buchvorstellungen stattfinden. Wer teilnehmen will, muss sich vorher anmelden. Das sogenannte Zentrum in Chemnitz ist laut Bundesregierung eine von insgesamt rund 210 Immobilien, die in Deutschland von Rechtsextremen genutzt werden. Dazu gehören nach Definition des Innenministeriums jedoch nur solche Immobilien, auf die Rechtsextremisten uneingeschränkte grundsätzliche Zugriffsmöglichkeiten haben. Rund 40% dieser Immobilien gehören Rechtsextremisten. Ein weiteres Drittel ist gemietet oder gepachtet. Das gesamte rechte Spektrum ist vertreten. Von Burschenschaften über Reichsbürger, völkische Siedler und der identitären Bewegung bis zu Neonazi-Parteien wie dem Dritten Weg. Solche Szene-Immobilien nutzen Rechtsextremisten als Jugendzentren, Versammlungsorte oder sie wohnen dort. Laut der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus dienen diese Orte unter anderem dazu, die extrem rechte Szene vor Ort auszudehnen. Im sächsischen Plauen hätten Rechtsextremisten ihre Immobilie unter anderem genutzt, um Jugendliche vor Ort anzuwerben, sagt Michael Nattke. Er ist Geschäftsführer des Kulturbüro Sachsen, das lokale Vereine, Kirchengemeinden, Initiativen und Kommunen im Umgang mit Rechtsextremisten berät.
Also im Plauen ist das beispielsweise sehr gut zu beobachten, wo die Neonazi-Partei Dritter Weg über viele Jahre mehrere Immobilien zur Verfügung hatte und sehr viele junge Leute sich dann auch dem Dritten Weg angeschlossen haben und da Orte hatten, wo sie politisch geschult wurden.
2019 sollen in diesen Räumen auch Kampfsporttrainings für Jugendliche stattgefunden haben. So kann sich die Nutzung einzelner Immobilien durch extrem rechte Akteure auf ganze Orte und Stadtteile auswirken.
Diese rechte Jugendkultur sorgt dafür, dass andere Jugendliche angegriffen werden, die nicht ins rechte Weltbild passen, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich nicht mehr sicher fühlen können in diesen Orten, weil sie Angriffen ausgesetzt sind.
In Sachsen zählt das Landesamt für Verfassungsschutz nach eigenen Angaben mindestens 28 Immobilien, die von Rechtsextremisten genutzt werden. Das Kulturbüro Sachsen zähle mehr als 90 Immobilien, sagt dessen Leiter Michael Nattke. Grund dafür ist, dass die Definition weiter gefasst ist. Die Liste ist trotzdem nicht vollständig. Seit Dezember gilt der Sächsische Landesverband der AfD laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Auf Anfrage des Deutschlandfunks bestätigt das Amt, dass alle von der AfD genutzten Räume als rechtsextremistisch genutzte Immobilien gelten. Das gilt demnach auch für Parteibüros. Um wie viele es sich dabei handelt, analysiert der Verfassungsschutz nach eigener Aussage aktuell. An einem Donnerstagnachmittag im Februar sind die Fenster im Erdgeschoss des renovierten Eckhauses in Chemnitz-Schönau mit blickdichten Plissés zugezogen. Das sogenannte Zentrum der identitären Bewegung liegt an einer vielbefahrenen Ausfallstraße am Ortsrand von Chemnitz. Auf den Klingelschildern stehen die Namen von drei Firmen aus dem Umfeld der identitären Bewegung. Ansonsten deutet von außen nichts darauf hin, dass sich hier extrem rechte Aktivisten eingekauft haben. Eine Nachbarin will sich nicht dazu äußern. Im November hat die Chemnitzer Ortsgruppe der identitären Bewegung, die sich Sachsengarde nennt, ihren Treffpunkt offiziell eröffnet. Gekommen waren dazu auch Burschenschafter und Mitglieder der Jungen Alternative. Für die extreme Rechte in Sachsen seien eigene Räume besonders wertvoll, sagt Michael Nattke, der die Szene seit mehr als 20 Jahren beobachtet.
Wenn man die hat, dann ist es viel, viel einfacher, die politische Arbeit durchzuführen. Man muss sich nicht kümmern um irgendeinen Ort, wo man sich trifft. Man braucht nicht nach einem Ort zu suchen, wenn man vielleicht irgendwie mit zwei Leuten sich trifft, um einen Aufruf zu schreiben oder ähnliches oder ein Plakat zu malen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn diese Orte vorhanden sind, dann sind sie der Ausgangspunkt für die politische Arbeit der extremen Rechten. Und das funktioniert leider sehr gut. Also überall dort, wo diese Immobilien existieren, da haben wir sehr starke extrem rechte Strukturen, die dann auch handlungsfähig sind im Gemeinwesen.
Sogenannte Raumnahme ist erklärte Strategie der extrem rechten Szene. Sie hat ihre Vorläufer in der Ideologie der Nationalsozialisten und besteht seitdem in abgewandelter Form fort. In den 1990er Jahren versuchten Neonazis, sogenannte national befreite Zonen zu schaffen, in denen sie Menschen auf der Straße einschüchterten und angriffen und sich so den öffentlichen Raum sichern wollten. Seit einigen Jahren werben Rechtsextreme bei Gleichgesinnten darum, nach Sachsen und Thüringen zu ziehen. Szeneimmobilien sind auch ein Weg für die extreme Rechte, um ihre Aktivitäten zu finanzieren. In Chemnitz gibt es neben dem sogenannten Zentrum noch weitere Immobilien, die zum Beispiel von einem Rechtsrock-Label genutzt werden.
Diese rechten Räume werden regelmäßig dazu verwendet, dass dort Geld verdient werden kann. Also beispielsweise Versandhandel findet da oft statt oder es sind Ladengeschäfte, in denen rechte Devotionalien, Bücher, Musik und ähnliches gekauft werden kann oder auch hergestellt wird. Und wenn praktisch diese Räume für wirtschaftliche Zwecke verwendet werden, dann kann darüber natürlich viel, viel Geld akquiriert werden, was dann wieder in die Szene zurückfließt.
Die Chemnitzer Stadtverwaltung hat von dem Kauf der Immobilie durch Mitglieder der identitären Bewegung erst einen Monat vor Eröffnung erfahren. Grundsätzlich sehe man den Vorgang sehr kritisch, sagt Matthias Nowak, Pressesprecher der Stadt Chemnitz. Da es sich um einen privaten Kauf der Immobilie handelt, sehe man derzeit aber wenig Spielraum dafür, dagegen vorzugehen.
Wir beobachten die Sache natürlich und wir haben da unsere Augen aufgesperrt und gucken, wenn wir was machen können als Stadt, dass wir das tun. Aber uns sind die Hände gebunden, weil Polizei und Landesamt für Verfassungsschutz sind Organe des Freistaats und sind da in erster Linie gefordert.
Beim Freistaat Sachsen hat man mittlerweile erkannt, dass es in den Kommunen Handlungsbedarf gibt. Im Jahr 2020 wurde ein sogenannter Expertenpool eingerichtet, der die Kommunen im Umgang mit Immobilien von Rechtsextremisten beraten soll. Der Pool umfasst den Verfassungsschutz, die Polizei und Verwaltungsbehörden wie die Landesdirektion Sachsen. Für Kommunen wie Chemnitz ist es eine Chance, über Aktivitäten der extremen Rechten auf dem Laufenden zu bleiben, sagt Pressesprecher Nowak.
Es geht hauptsächlich darum, dass in diesem Netzwerk Informationen ausgetauscht werden und gemeinsame Strategien verabredet werden, zum Beispiel was das Thema Demonstrationen angeht, was das Thema Aktionen angeht. Aber wichtig ist, dass wir über so ein Netzwerk an Informationen kommen, die wir vielleicht sonst nicht bekommen hätten, dass man sich gegenseitig auf dem Laufenden hält und eben gegebenenfalls schneller als ohne dieses Netzwerk Aktionen oder Reaktionen hervorrufen kann.
Eine mögliche Reaktion könnte das kommunale Vorkaufsrecht sein. Doch die Kommune müsste dafür rechtzeitig erfahren, dass sich Rechtsextreme für eine Immobilie interessieren. Und sie müsste ein eigenes Nutzungskonzept vorlegen können. In vielen Fällen gelinge beides nicht. Als die Stadt Chemnitz von dem Wohnungskauf der Identitären erfuhr, war der Kauf schon ein halbes Jahr abgewickelt. Ungefähr zur gleichen Zeit, im April 2023, wurde der Expertenpool zu einem Expertennetzwerk Rechtsextremismus aufgewertet. Seitdem gibt es nun eine Geschäftsstelle bei der Landesdirektion Sachsen, der obersten Behörde der sächsischen Verwaltung. Der Leiter der Geschäftsstelle, ein Jurist, hält seinen Namen grundsätzlich aus der Öffentlichkeit raus, um nicht zum Ziel rechter Angriffe zu werden. Mit 3 Mitarbeitern und Vertretern anderer Behörden analysiert er die 28 Immobilien, die laut Landesamt für Verfassungsschutz von Rechtsextremisten genutzt werden. Dabei gehe es zunächst um folgende Fragen.
Wer steht dort im Grundbuch? Sind da Gewerbe angemeldet? Wer, wie, wo, was? Also man versucht quasi wie mit so einer, sag ich mal so, wie mit einer Lupe, halt sich jetzt diese Liegenschaften anzuschauen.
Sind die Immobilien identifiziert, bei denen die Verwaltung aktiv werden kann oder sollte? Geht der Leiter der Geschäftsstelle auf die Verantwortlichen in der jeweiligen Gemeinde zu? Häufig gehe es erst einmal darum, die Beteiligten untereinander zu vernetzen, sagt er. Zum Beispiel den zuständigen Revierführer der Polizei, das Bürgermeister oder auch das Finanzamt.
Leute, die Rechtsextremisten sind, die haben ja eine Geschichte. In den 90ern meistens angefangen und das hat mit Straßenkampf, Straße besetzen, Demos machen. Und das sind Menschen, die es eh nicht so genau nehmen mit den geltenden Regeln und Gesetzen, vor allen Dingen auch mit den Rechten anderer. Das heißt, die Annahme ist auch, dass sie in vielen dieser Bereiche auch nicht sich konform verhalten. Und das ist, glaube ich, der Ansatz.
Baurecht, Denkmalschutz, Gewerbeordnung, Brandschutz oder Steuerrecht. An all diesen Punkten könne die Verwaltung ansetzen und prüfen, ob alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden, erklärt der Jurist.
Da möchten dann Leute in einem Raum irgendeine Veranstaltung machen. So. Und dann sagen sie, okay, da gibt's ja Regeln dafür. Welcher Brandschutz muss in diesem Raum gewährleistet sein? Wie viele Rettungswege müssen sein? Wie muss der modernisiert sein? Also das sind ein Haufen Regeln und natürlich auch baurechtlich. Und dann gucken sie sich das an und sagen sie, ja, das geht nicht. Da können nur 50 rein. So, dann können sie halt begrenzen.
Das Ziel dieses Ansatzes sei es, die Kosten für die Rechtsextremisten nach oben zu treiben, sagt der Jurist. Doch bevor sich die kommunale Verwaltung an die Problemlösung mache, müsse das Expertennetzwerk an der Problemwahrnehmung arbeiten, sagt der Geschäftsstellenleiter. Viele kommunale Verwaltungen hätten knappe finanzielle und personelle Ressourcen. Eine Immobilie, die von extrem rechten Akteuren genutzt würde, aber der Verwaltung keine unmittelbaren Probleme bereite, rutsche auf der Prioritätenliste schnell nach unten. So fanden in einem Gasthof in der nordsächsischen Gemeinde Torgau-Staupitz mehr als 10 Jahre lang Rechtsrockkonzerte statt, ohne dass die Verwaltung etwas dagegen unternahm. Der Ort galt als Treff- und Vernetzungspunkt der extremrechten Szene über die Grenzen von Sachsen hinaus.
Da wurde richtig geparkt, da wurde alles angemeldet, da wurden Liedlisten hingeschickt und also alles so quasi so transparent. Und wie fast übererfüllend, formal die Regeln einzuhalten. Das fällt deiner Verwaltung oder vor Ort dann schwer, dann zu sagen, na, was ist denn das jetzt hier für ein Problem?
Wenn sich Demokratiefeinde im Ort ausbreiten, dürften sich jedoch mittelfristig auch für die Verwaltung Probleme einstellen. Der Ansatz über das Verwaltungsrecht könne jedoch funktionieren, sagt der Jurist. Im Februar 2023 wurde dem damaligen Betreiber der Gaststätte die Gaststättenerlaubnis entzogen, weil er als unzuverlässig eingestuft wurde. Das sei auch der Zusammenarbeit von kommunaler Verwaltung und dem Landesamt für Verfassungsschutz, kurz LFV, zu verdanken, sagt der Leiter der Geschäftsstelle.
Dann müsste der LFV Informationen liefern, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass jemand unzuverlässig ist. Weil gesagt wird, okay, in dem Gasthof werden permanent Straftaten begangen. Also Propagandadelikte, verfassungsfeindliche Symbole werden gezeigt, Heil-Hitler-Grüße werden gerufen. Und okay, dann hat man eine Erkenntnis. So, da ist jemand in einem Gasthof, der betreibt den. Und inwieweit ist er dafür verantwortlich, dass das dort stattfindet? Und jemand, der einen Gasthof betreibt, natürlich ist er dafür verantwortlich, was da drin stattfindet. So, und so setzt sich das dann zusammen.
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte diese Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Gaststättenaufsicht im Dezember zwar für rechtswidrig erklärt. Doch die Zeit und der Aufwand, den der Gerichtsprozess für den Betreiber des alten Gasthofs bedeutet hat, könnten gewirkt haben. Mittlerweile hat er den Gasthof verkauft. Ein Positivbeispiel also? Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen ist skeptisch.
Ja, also ich finde, Torgau Staupitz ist ein gutes Beispiel dafür, wie staatliches Handeln dazu führen kann, dass Rechtsextreme mit ihren Immobilien Ärger bekommen. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie Staat und Verwaltung über mehr als 10 Jahre Konzerte einfach zugelassen haben und eben nicht wirksam gehandelt haben. Also es ist beides.
Rechtsextreme wählten zwar häufig abgelegene Standorte, weil sie dort abseits breiter Öffentlichkeit und zu verhältnismäßig günstigen Preisen an Räume kommen. Zudem gäbe es dort oft bereits verfestigte rechtsextremistische Strukturen, wie die sächsische Landesregierung in ihrem Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus schreibt. Repression allein wirke da nicht, sagt Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen. Deshalb sollten die Gemeinden auch auf die Zivilgesellschaft vor Ort setzen, um ein Gegengewicht zu schaffen.
Denn in nahezu jeder Ortschaft gibt es Leute, die mit Immobilien, die von Rechtsextremen genutzt sind, nicht einverstanden sind. Und diese Menschen wollen einerseits Raum für eigene Aktionen, sie wollen gern andere im Ort informieren, sie möchten vielleicht auch was organisieren, eine eigene Veranstaltung und ähnliches.
Wie die örtliche Verwaltung die Zivilgesellschaft unterstützen kann, ließe sich etwa gut am Beispiel der Gemeinde Ostritz nahe der deutsch-polnischen Grenze beobachten. Neonazis hatten dort erstmals 2018 das Schild- und Schwertfestival organisiert, inklusive Neonazi-Konzerten und Kampfsportveranstaltungen.
Die Ortschaft hat zu einem Friedensfest auf den Markt eingeladen, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen konnten mit dem, was sie gut können. Manche haben Kuchen gebacken und haben Kuchen verteilt. Andere haben irgendwas vorgeführt und es wurde einfach ein buntes Demokratiefest gemacht, zur gleichen Zeit, wo diese rechtsextremen Konzerte stattgefunden haben. Und so hatten die Menschen eine Möglichkeit, ohne jetzt in Konfrontation mit den Rechtsextremen zu gehen, zu sagen, wir sind damit nicht einverstanden, was da passiert.
Im Juni werden in Sachsen neue Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Sollten sich die hohen Umfragewerte der AfD für die Landtagswahlen auch in den Kommunalwahlen bestätigen, dürfte das Engagement gegen extrem rechte Veranstaltungen und Immobiliennutzung noch schwieriger werden, befürchtet Nattke.
Ja, also es ist wirklich die Frage, wer dann beraten wird. Also man kann nur hoffen, dass es noch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt, die aktiv auch wirklich trotzdem was gegen rechtsextreme Immobilien in ihren Orten machen wollen. Aber denen wird das Leben natürlich auch erschwert durch so einen AfD-dominierten Stadtrat. Also ich möchte nicht in der Haut von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern stecken, die was gegen ihre rechtsextremen Immobilien tun wollen und dann vom Stadtrat dafür immer wieder in der Öffentlichkeit angezählt werden und in die Enge getrieben werden.
Nattke geht davon aus, dass noch wesentlich mehr Immobilien in die Hände Rechtsextremer gelangen könnten.
Insofern ist es total wichtig, an dieser Stelle nicht nachzulassen. Und da müssen Staat und Zivilgesellschaft eigentlich Hand in Hand arbeiten, weil der Staat wird damit allein nicht fertig, die Zivilgesellschaft allein auch nicht. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance.
Das war der Hintergrund. Rechte Räume, wie Kommunen mit rechtsextrem genutzten Häusern umgehen. Von Timo Stuckenberg. Redaktion Annabel Brockhus.